NDR Info. Echo des Tages.
War das jetzt ein Eklat im Vorfeld des Besuches von Bundeskanzlerin Merkel in St. Petersburg oder nur ein diplomatisches Missverständnis? Es ging um den gemeinsamen Besuch einer Bronzezeitausstellung mit dem russischen Präsidenten Putin. In dieser Ausstellung werden auch Kunstwerke präsentiert, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland verschleppt worden waren, sogenannte Beutekunst. Den ganzen Tag ging es hin und her. Erst wurde der gemeinsame Besuch abgesagt, dann wieder doch nicht. Was sagt diese Episode aus über das deutsch-russische Verhältnis? Hören Sie dazu auch gleich unseren Kommentar. Außerdem berichten wir im Echo des Tages über die Entscheidung der Kultusminister, ein einheitliches Abitur in Deutschland einzuführen. Die EU-Gesundheitsminister wollen mit Schockfotos vor den Folgen des Rauchens warnen. Die Drei-Parteien-Koalition in Griechenland ist geplatzt. Und natürlich alles Wichtige zum neuen Spielplan der Bundesliga. Ich bin Joachim Hagen. Guten Abend. Der Umgang mit der sogenannten Beutekunst ist ein heißes Eisen zwischen Russland und Deutschland. Die Deutschen verlangen, dass diese Kunstwerke, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Russland geschafft worden waren, zurückgegeben werden. Die russische Regierung will davon nichts wissen. Um die Spannungen etwas zu lockern, wurde heute in St. Petersburg eine Ausstellung mit Kunstwerken aus der Bronzezeit eröffnet, an der sich russische, aber auch deutsche Museen beteiligt haben. Wie angespannt das deutsch-russische Verhältnis immer noch ist, wurde heute deutlich, als der eigentlich vorgesehene gemeinsame Besuch der Ausstellung durch Bundeskanzlerin Merkel und den russischen Präsidenten Putin zeitweise auszufallen drohte. Christina Nagel berichtet.
Der Besuch von Kanzlerin Merkel hatte das Petersburger Wirtschaftsforum krönen sollen. Ihr Treffen mit Präsident Putin feierten die russischen Medien bereits im Vorfeld als Höhepunkt der Veranstaltung und als sichtbares Zeichen für die guten Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Der Wunsch von Kanzlerin Merkel und Präsident Putin nach einer noch intensiveren Zusammenarbeit ging allerdings fast unter in den Wirren um das Rahmenprogramm. Kurz vor dem Abflug der Kanzlerin nach St. Petersburg war eine geplante gemeinsame Ausstellungseröffnung der beiden in der Eremitage abgesagt worden. Es gebe Unstimmigkeiten mit Blick auf die Grußworte, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Während in Deutschland von einem Eklat gesprochen wurde, schwiegen sich die russischen Medien aus. Präsident Putin wiegelte denn auch in der Abschlusspressekonferenz ab. Wir haben nichts abgesagt. Es ist eine reine Zeitfrage. Es gibt kein Problem. Dass es doch um mehr ging, machte dann aber Kanzlerin Merkel klar.
Ich möchte von meiner Seite aus zu der Ausstellung sagen, ein direktes Gespräch zwischen dem Präsidenten und mir hat dazu geführt, dass sofort ein Einverständnis darüber war, dass beide heute noch einmal etwas zur Presse über diese Ausstellung sagen. Und da ich diese Ausstellung auch gerne besuchen wollte und auch wir jetzt etwas sagen, ist das Problem als solches gelöst.
Die Bronzezeitschau gilt in Fachkreisen als Sensation. Es werden Kunstschätze gezeigt, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ausgestellt wurden. Zum Beispiel der berühmte Goldschatz von Eberswalde in Brandenburg. Aber auch andere Funde, die in Deutschland als Beutekunst angesehen werden, werden ausgestellt. Zum Beispiel Gold- und Silberarbeiten aus dem Schatz des Priamos. Nach Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz waren rund 600 der 1700 Exponate vor dem Zweiten Weltkrieg im Besitz des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte. Deutschland fordert die sogenannten kriegsbedingt verlagerten Kunstwerke zurück. Nach russischem Recht gilt die Beutekunst mittlerweile als nationales russisches Eigentum. Für Präsident Putin ist klar, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Beutekunst zu sprechen. Das ist eine sehr schwierige Frage für beide Gesellschaften. Wenn wir irgendeinen Fortschritt wollen, dürfen wir das Problem nicht hochkochen lassen, sondern müssen nach Wegen für eine Lösung suchen. Es ist nicht besonders zielführend, jetzt eine Diskussion zu beginnen. Denn auf der russischen Seite werden sofort Leute auftauchen, die den Schaden, die der russischen Kunst im Zweiten Weltkrieg zugefügt wurden, aufrechnen werden. Dass es Meinungsverschiedenheiten nicht nur in dieser Frage gibt, daraus machten Putin und Merkel heute keinen Hehl. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, erklärte Putin, dass es auch viele erfolgreiche gemeinsame Projekte gebe. Im Bereich Wirtschaft und Energie, aber auch eben im Bereich Kunst und Kultur. In der Tat wäre sonst die Bronzezeitausstellung in der Eremitage im Rahmen des Deutschlandjahres in Russland erst gar nicht möglich gewesen.
Der Streit um die Beutekunst, wie stark belastet er die deutsch-russischen Beziehungen? Hören Sie dazu einen Kommentar von Heide Rasche.
Alles nur ein Sturm im Wasserglas, man mag es kaum glauben. Jetzt also doch. Die Frage bleibt aber, was tatsächlich hinter diesem Hin und Her steckt. Klar ist, die Liste der Exponate war seit langem bekannt. Die unterschiedliche Lesart auf deutscher und russischer Seite auch. Die einen nennen es Beutekunst, die anderen kriegsbedingt verlagerte Gegenstände. Hat Kreml-Chef Wladimir Putin tatsächlich geglaubt, dass sich die deutsche Kanzlerin darauf einlässt, mit ihm einen gemütlichen Bummel durch die unbestritten sehr sehenswerte Ausstellung zu machen? Und dass die Kanzlerin dabei lediglich lobend erwähnt, dass einige der Exponate endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden? Über so viel Ignoranz dürften selbst der russische Präsident und sein Beraterstab nicht verfügen. Hat der Kreml also den Eklat bewusst herbeigeführt? Es ist zu befürchten. Putin und Merkel sind nicht die besten Freunde. Und der russische Präsident liebt es, sich zu Hause als starker Mann zu gerieren. Ohne Rücksicht auf außenpolitische Verluste. Kritik aus dem Ausland macht ihn in den Augen seiner Anhänger nur stärker. Das neu erwachte russische Selbstbewusstsein hat nun eben den kulturellen Bereich erwischt. Beide Seiten versuchen jetzt, den Schaden herunterzuspielen. Aber aus diplomatischer Sicht war die Absage ein Fauxpas erster Güte. Soweit hätte man es erst gar nicht kommen lassen dürfen. Natürlich, heute Morgen hatte die Kanzlerin keine andere Chance, als den Rundgang abzusagen. Sie durfte sich keinen Maulkorb verpassen lassen. Jetzt also das Versprechen auf eine gemeinsame Erklärung später. Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack. Die Zusage der Kanzlerin, an der Ausstellungseröffnung teilzunehmen, ist grundsätzlich problematisch. Eine deutsche Kanzlerin eröffnet in Russland eine Ausstellung mit höchst umstrittenen Kunstwerken. Schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Selbst wenn Angela Merkel jetzt tatsächlich, wie ursprünglich geplant, in einer kurzen Rede darauf hinweist, dass Deutschland natürlich darauf besteht, die von Sowjetsoldaten verschleppten Kulturgüter zurückzubekommen. Der Rundgang bietet den russischen Staatsmedien und dem Kreml-Chef eine Bühne, ihre Ansprüche darzustellen und eben zu zeigen, dass auch vermeintlich starke Partner aus dem Westen sich dem russischen Wirtschaftsdruck beugen, komme, was da wolle. Merkel hat dieser Spirale kurzfristig ein Ende gesetzt. Doch um welchen Preis? Die ohnehin schwierigen Verhandlungen über die Rückgabe der Beutekunst dürfte dieser Streit nicht weiterbringen. Aus russischer Sicht ein Erfolg. Und letzten Endes bleibt die Frage: Wer hat das Rahmenprogramm der Kanzlerin in Petersburg geplant, besprochen und ausgearbeitet und dabei das nötige Fingerspitzengefühl bereits im Vorfeld vermissen lassen?
Soweit der Kommentar von Heide Rasche. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist ein gern gepflegtes Vorurteil, dass das Abitur im Süden schwieriger sei als im Norden Deutschlands. An einigen Universitäten erhalten Abiturienten aus dem Süden deshalb sogar einen Bonus, wenn es um die Zulassung zu besonders begehrten Studienfächern geht. Die Kultusminister der Länder wollen damit jetzt Schluss machen. In 3 Jahren soll es für alle Schüler in Deutschland vergleichbare Abiturprüfungen geben. Das beschlossen die Kultusminister heute in Wittenberg. André Damm berichtet.
In Wittenberg lebte einst Philipp Melanchthon, der erste Lehrer Deutschlands. Und in Wittenberg wird jetzt wieder Bildungsgeschichte geschrieben, sagte Sachsen-Anhalts Kultusminister Stefan Dorgelow, der amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz. Denn beim Abitur in Deutschland soll es künftig keine Niveauunterschiede mehr geben. Die Kultusminister der 16 Länder verständigten sich auf einheitliche Prüfungsstandards. Bereits im kommenden Schuljahr soll damit begonnen werden, die inhaltlichen Unterrichtsschwerpunkte in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch anzupassen. Gleichzeitig soll ein gemeinsamer Länderpool von Abituraufgaben eingerichtet werden, so Dorgelow.
In diesem Pool kommen sehr gute Abiturausgaben, die die Länder mitbringen. Und dann wird in der Gruppe der Länder entschieden, welche Aufgabe wirklich so herausragend ist, dass sie in den Pool der Abituraufgaben kommt. Das heißt, es ist eine unglaubliche Qualitätssicherung da. Und wirklich nur die besten Abituraufgaben werden im Endeffekt durchkommen. Das wird insgesamt dem Abitur gut tun. Das wird der Vergleichbarkeit helfen.
Ab dem Schuljahr 2016 soll das Abitur nach den neuen Kriterien geschrieben werden, bundesweit. 6 Bundesländer preschen aber bereits voran, die Südachse, Bayern und Sachsen, sowie die Nordländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dort sollen bereits ab 2014 gemeinsame Teilinhalte beim Abitur vermittelt werden. Nordrhein-Westfalen wird sich an diesem Vorstoß nicht beteiligen. Solch eine wichtige Bildungsreform müsse umfassend vorbereitet werden, sagte NRW-Kultusministerin Sylvia Lörmann.
Wir haben einschlägige Erfahrungen bei uns, was das Abitur betrifft, wissen, dass das auch eine hochsensible Angelegenheit ist. Jetzt wird ein bisschen gedrängt, schneller, schneller, schneller. Das muss sorgfältig gemacht werden. Das muss ohne Aktionismus gemacht werden, weil das um die Abiturientinnen und Abiturienten geht, die auch sich verlässlich auf diese Situation einstellen können müssen.
Somit kommen die Abiturleistungen in den Ländern ab 2016 erstmals auf den Prüfstand. Damit dürfte auch die Dauerdebatte ein Ende finden, ob das Abitur im Norden leichter zu bekommen ist als im Süden. Die Bremer Schulsenatorin Eva Quante-Brandt hat jedenfalls keine Angst vor dem neuen Wettbewerb.
Nein, überhaupt nicht. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten bringen sehr gute Leistungen und da sind wir stolz drauf. Und jede Bremerin und jeder Bremer, der in einer anderen Stadt studiert, stellt auch fest, auch dort wird erstens nur mit Wasser gekocht und zweitens reicht das, was sie in Bremen gelernt haben.
Ein weiteres Thema der Kultusministerkonferenz in Wittenberg war der Rückgang der Schülerzahlen. Bis zum Jahr 2025 werden in Deutschland nur noch 9,7 Millionen Schüler unterrichtet, 1,6 Millionen weniger als bisher. Da aber viele Pädagogen in den Ruhestand gehen, besteht weiterhin ein großer Bedarf an Lehrkräften. Noch einmal der Präsident der Kultusministerkonferenz, Dorgerloh.
Es zeichnet sich ab, dass wir in den westdeutschen Bundesländern ein Mehr an ausgebildeten Lehrern haben und im Osten einen Bedarf haben. Das heißt, hier muss dann geschaut werden, wie können wir steuern, wie können wir Kapazitäten, Bedarfe ausgleichen.
Zufrieden sind die Kultusminister dagegen mit dem Angebot an Masterstudiengängen an deutschen Hochschulen und Universitäten. Es sei deutlich ausgeweitet worden, so Dorgerloh. Außerdem gibt es für 3/4 aller Studiengänge keine Zulassungsbeschränkungen. Auch das soll Schulabgänger zum Studieren motivieren.
Soweit der Bericht von André Damm aus Wittenberg. An die Warnung, Rauchen kann tödlich sein, haben sich Raucher inzwischen schon mehr oder weniger gewöhnt. Schließlich steht sie auf fast jeder Zigarettenpackung. Die EU-Gesundheitsminister wollen jetzt noch einen drauflegen. In Zukunft sollen Schockfotos vor allem Jugendliche vom Griff zur Zigarette abhalten. Markus Epping fasst die Beschlüsse zusammen.
Die EU-Länder wollen vor allem junge Menschen vom Rauchen abhalten, denn da starten die allermeisten Raucherkarrieren. 70% aller Raucher haben laut Umfragen angefangen, bevor sie 18 waren. Der EU-Ratsvorsitzende, Irlands Gesundheitsminister Riley, war froh heute über die Einigung und sprach von einem wichtigen Schritt, damit alle wissen, was Tabak wirklich enthält und die jungen Generationen sich bewusst entscheiden können.
Today was an important step towards ensuring that people know what tobacco products contain. And our future generations will make knowledgeable, informed choices.
Das Hauptziel der neuen Tabakrichtlinie ist, die Werbung zurückzufahren und alles, was das Gesundheitsrisiko sonst noch verschleiern könnte. Die größte Veränderung betrifft die Verpackung. In Zukunft soll auf jede Zigarettenschachtel ein abschreckendes Farbfoto. Das können entstellte Zähne sein, ein zu früh geborenes Kind im Brutkasten oder ein offenes Raucherbein. Die Botschaft muss laut Riley heißen: Nimm das nicht, denn du hast keine Ahnung, wie schwer es ist, wieder davon loszukommen.
The message has to be: Don't take it up, because you have no idea how long it'll take you to put it down again.
Die bekannten Warnungen wie Rauchen kann tödlich sein, bleiben als Text zusätzlich auf der Verpackung. Rund 2/3 der Packung sollen mit Foto und Text bedeckt sein. Viel Platz für das Markenlogo des Zigarettenherstellers bleibt also nicht. Geeinigt haben sich die EU-Minister auch darauf, Mentholzigaretten zu verbieten und alle anderen Zusatzaromen. Denn sie übertünchen den Tabakgeschmack und nehmen das Kratzen im Hals und gaukeln dem Raucher so womöglich etwas weniger Gefährliches vor. Erlaubt bleiben sollen dagegen dünne Slim-Zigaretten, die vor allem junge Frauen rauchen. Hier gab es im Rat keine Mehrheit für ein Verbot. Trotzdem, das Wichtigste ist aus Sicht des irischen Ratsvorsitzenden Riley geschafft. Weniger Werbung, mehr Warnung. Unverzichtbar, sagt er und nennt Zigaretten das einzige legale Produkt, das Menschen umbringt, wenn sie es so nutzen, wie die Werbung vormacht.
This is the only legal product that when used as advertised, it will kill people who use it.
Mit der Einigung der EU-Minister ist die Tabakrichtlinie allerdings noch nicht endgültig beschlossen. Im nächsten Schritt wird das Parlament beraten und abstimmen. In Kraft treten könnten die Regelungen frühestens 2015.
Die Finanzminister der Europäischen Union wollen mit aller Macht eine neue Finanzkrise verhindern. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Vertrauen. Vertrauen der Anleger und Investoren, dass eine strauchelnde Bank nicht den ganzen europäischen Bankensektor in den Abgrund ziehen kann. Wie dieses Vertrauen geschaffen werden soll, darüber beraten die EU-Finanzminister in Luxemburg. Leon Stäbe berichtet.
Nie wieder soll die Pleite einer Bank einen ganzen Staat in Europa an den Rand des Ruins bringen. Und nur noch im Notfall soll der Steuerzahler finanziell einspringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen die Finanzminister aller EU-Staaten gemeinsame Regeln für die geordnete Abwicklung von gescheiterten Banken aufstellen. Das ist deshalb so wichtig, weil ein Großteil der Unsicherheit in der Schuldenkrise schlicht aus der Tatsache entsteht, dass niemand genau weiß, was im Fall einer Bankenpleite mit dem Kapital passiert. Dazu das deutsche Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, Jörg Asmussen.
Here is necessary that we develop certainty in a way that investors around the globe know ex ante what are the rules of the game here in Europe.
Es ist notwendig, dass wir Sicherheit schaffen, indem die Investoren weltweit im Vorhinein wissen, welche Spielregeln es hier in Europa gibt. Zu diesen Spielregeln gehört die Frage, wer haftet mit wie viel Kapital im Fall einer Bankenpleite. Mehr als bisher sollen künftig Eigentümer und Gläubiger von Krisenbanken in die Pflicht genommen werden. Auch Bankkunden mit einem Guthaben über 100.000 Euro auf dem Konto müssen damit rechnen, dass sie einen Teil ihres Geldes verlieren können. Unangetastet bleiben dagegen alle Guthaben bis 100.000 Euro. Daran wird auch nicht gerüttelt, so Luxemburgs Finanzminister Luc Frieden.
Uns geht es vor allem darum, dass wir Stabilität haben, dass die Menschen wissen in Europa, was geschieht, wenn eine Bank abgewickelt wird.
Wenn es nach Luc Frieden geht, soll ein neues Regelwerk für die Abwicklung von maroden Banken in allen 27 EU-Ländern gleichermaßen gelten. Und genau das ist der Knackpunkt in den Verhandlungen. Denn einige Länder verlangen Ausnahmen oder eigene Regeln. Besonders Länder, die den Euro nicht haben, wollen sich die Bedingungen von der Eurozone nicht diktieren lassen. Statt starre Vorgaben fordert Schwedens Finanzminister Anders Borg vielmehr Spielraum und Flexibilität für sein Land.
There has to be a lot more flexibility in the system. Maybe we could solve these negotiations today, but we can also solve them at some later meeting. So this will be a very, very long negotiation.
Der schwedische Finanzminister gibt sich entspannt. Entweder die EU-Länder einigen sich heute oder eben zu einem späteren Zeitpunkt. In jedem Fall werden es sehr lange Gespräche. Und auch Währungskommissar Olli Rehn rechnet mit einem echten Verhandlungsmarathon.
Midsummer is the longest day of the year, so we have plenty of time of finding an agreement tonight.
Heute ist Midsommer und es ist der längste Tag des Jahres. Also haben wir viel Zeit, um eine Lösung zu finden. EU-Diplomaten berichten, dass die einzelnen Delegationen in Luxemburg schon palettenweise Sandwiches geordert haben, um für eine lange Nacht gerüstet zu sein. Für den Hunger zwischendurch ist also gesorgt. Aber ob es den Finanzministern in den nächsten Stunden gelingt, gemeinsame Regeln für die Bankenabwicklung zu beschließen, das ist derzeit völlig offen.
Auch in China ist es offenbar mit der Stabilität des Finanzmarktes nicht so weit her, wie man es eigentlich bei einer staatlich gelenkten Wirtschaft erwarten dürfte. Wie groß die Unsicherheit ist, das wurde heute deutlich, als das Gerücht von einer Bankenpleite den chinesischen Aktienmarkt erschütterte. Markus Rimmele berichtet.
Da war für einen Moment Panik am Markt. Im chinesischen Interbankenhandel schossen die Zinsen für kurzfristige Darlehen auf zeitweise 25%. Gerüchte gingen um, die Bank of China, eine der großen staatlichen Geschäftsbanken, sei zahlungsunfähig, was mittlerweile dementiert wurde. Ausgelöst hatte das Ganze die chinesische Zentralbank. Seit Monatsbeginn hält sie ihren Geldsack geschlossen und weigert sich, immer mehr Kapital in den Markt zu pumpen. So kommt es jetzt zu Liquiditätsengpässen. Eine ausgewachsene Finanzkrise steht aber vermutlich nicht ins Haus. Ohnehin ist eine Bankenpleite à la Lehman Brothers in China kaum vorstellbar. Die großen Geldinstitute des Landes sind nämlich in Staatsbesitz. Sie agieren nicht unabhängig, sondern auf Geheiß Pekings. Der derzeitige Engpass scheint vielmehr von der Regierung gewollt zu sein. Ein Warnschuss, wie Analysten in China glauben. Und vielleicht der Beginn einer neuen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Peking macht sich offenbar Sorgen wegen der schnell wachsenden Kreditmenge und wegen immer mehr faulen Krediten im Land. Schätzungen gehen von einem chinesischen Gesamtschuldenberg in Höhe von 200% der jährlichen Wirtschaftsleistung aus. Nach Ansicht der Händler will die Regierung nun die eigenen Banken dazu zwingen, besser zu haushalten, die Schuldenlast zu reduzieren und sich aus riskanten Geschäften zurückzuziehen. Die neue Regierung unter Xi Jinping scheint eine nachhaltigere Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Chinas Wirtschaftswachstum hat sich deutlich abgekühlt und pendelt sich derzeit unter 8% ein. Peking machte trotzdem deutlich, es werde kein neues Konjunkturprogramm geben wie während der Finanzkrise 2008, das ein Strohfeuer auslöste. Das offizielle Ziel heißt nun nachhaltiges Wachstum und vorsichtige Geldpolitik.
Soweit der Bericht von Markus Rimmle aus Shanghai. Der Streit um die Schließung des staatlichen Rundfunks hat jetzt die griechische Regierungskoalition gesprengt. Der kleinste der drei Koalitionspartner, die Demokratische Linke, verließ heute die Regierung. Grund war die Entscheidung des konservativen Ministerpräsidenten Samaras, den staatlichen Rundfunk überraschend zu schließen. Thomas Burmann berichtet.
Die griechische Regierung ist am Ende, aber es ist eine Regierungskrise mit Netz und doppeltem Boden. Denn Ministerpräsident Andonis Samaras kann weiter regieren, allerdings mit einem Koalitionspartner weniger. Die Partei Demokratische Linke verlässt die Koalition und trotzdem hat Ministerpräsident Samaras noch eine Mehrheit im Parlament, wenn auch nur eine hauchdünne. Fortan steht Samaras einer Zwei-Parteien-Koalition vor, aus seiner Nea Demokratia, der konservativen Partei, und der sozialistischen Partei, der PASOK. Deren Parteichef Evangelos Venizelos sagte, das Volk will keine Wahlen, es will eine Regierung, die ordentlich arbeitet. Und wir sind es dem Volk schuldig, eine solche Regierung zu bilden. Eine Regierung mit einem fortschrittlichen Gesicht. Das Volk will keine Wahlen, sagt Evangelos Venizelos, aber offenbar will vor allem er selbst keine Wahlen. Denn in Umfragen liegt seine einstige Volkspartei PASOK derzeit unter 10%. Fotis Kouvelis, der mit seiner demokratischen Linken heute die Koalition verlassen hat, betonte ebenfalls, dass Neuwahlen nicht nötig seien. Seine Partei werde von Fall zu Fall entscheiden, ob sie im Parlament mit der Regierung stimmt oder nicht. Somit ist die Regierungskrise fast schon abgewendet, bevor sie richtig begonnen hat. Aber vielleicht ist die Krise auch nur vertagt. Denn die Regierung Samaras hat im Parlament jetzt nur noch eine Mehrheit von 3 Stimmen. Diese Mehrheit könnte bröckeln, falls die Regierung irgendwann in den nächsten Monaten wieder ein Sparpaket durchs Parlament bringen müsste. Die Bürger in Griechenland jedenfalls schauen vorwiegend mit Kopfschütteln auf die Vorgänge in ihrer Hauptstadt Athen. Wir haben den Punkt erreicht, wo wir uns schämen, Griechen zu sein. Das tut mir wirklich weh. Das ist nicht Griechenland, wie wir es kennen. Ich weiß nicht, wo die ihre Befehle herbekommen. Die Politikverdrossenheit in Griechenland ist mit dieser Regierungskrise wieder ein Stück gewachsen. Zudem ist die Ursache für die Krise noch längst nicht gelöst, nämlich der Streit um den geschlossenen Fernseh- und Radiosender ERT. Ministerpräsident Samaras hatte den Sender vor 10 Tagen geschlossen und allen 2650 Beschäftigten gekündigt, weil der Sender zu teuer sei. Samaras bleibt dabei, er will ERT durch einen neu gegründeten staatlichen Sender mit deutlich weniger Personal ersetzen. Sein Koalitionspartner Venizelos gibt sich kompromissbereit. Aber die 2650 gekündigten ERT-Mitarbeiter leisten Widerstand. Wir werden nicht eine einzige Kündigung akzeptieren, bloß weil die da ihre Sparziele erreichen wollen, sagt ihr Sprecher Panayotis Kalfayanis. Hunderte ERT-Beschäftigte halten das Funkhaus in Athen seit der Schließung besetzt. Sie wollen erst wieder gehen, wenn Ministerpräsident Samaras die Kündigungen zurücknimmt. Hier wartet also die nächste Machtprobe auf Andonis Samaras.
Die Drei-Parteien-Koalition in Griechenland ist geplatzt, das war ein Bericht von Thomas Burmann. Die brasilianische Regierung und auch der Weltfußballverband FIFA haben die Proteste in Brasilien gegen den Confed Cup offenbar völlig unterschätzt. In der vergangenen Nacht gingen mehr als 1 Million Menschen auf die Straße. Die brasilianische Regierung ist um Schadensbegrenzung bemüht und die FIFA wirkt etwas kopflos. Unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Einige der weltbesten Fußballmannschaften spielen derzeit beim Confederations Cup in Brasilien, doch das interessiert inzwischen nur noch wenige. Der Fußball ist komplett in den Hintergrund getreten. Am Morgen rief Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff ihr Kabinett zu einer Krisensitzung zusammen. Im schwer bewachten Präsidentenpalast in Brasilia sucht die Regierung nach Antworten auf die seit Tagen anhaltenden Proteste. In der vergangenen Nacht gingen in ganz Brasilien weit über 1 Million Menschen auf die Straßen. Der Fußball ist für sie, so scheint es, nicht mehr wichtig. Auch diesem Mann aus Sao Paulo, eigentlich ein Fußballfan, ist völlig egal, was aus dem laufenden Turnier und aus der WM im kommenden Jahr wird. Die meisten Brasilianer interessiert die WM nicht mehr besonders. Es ist nicht wichtig, ob Brasilien den Confed Cup oder die WM gewinnt. Das ist nebensächlich. Wichtig ist dagegen, ob die Regierung Geld für notwendige Dinge ausgibt. Für Bildung, Gesundheit. Die breite Mittelschicht, die hier auf die Straße geht, verlangt, dass die öffentlichen Dienstleistungen funktionieren. Das ist nicht der Fall, muss aber sein. Daher gehen wir auf die Straße. Auch der Weltfußballverband ist völlig verunsichert. Die FIFA hatte zwar, was die Stadien anbelangt, mit Problemen beim Turniergastgeber gerechnet. Dass die Proteste solch ein Ausmaß annehmen, kommt indes völlig überraschend. Inzwischen sind in Brasilien Gerüchte aufgekommen, wonach von Seiten der FIFA ernsthaft überlegt werde, den Confed Cup abzubrechen und auch die WM im kommenden Jahr kurzfristig zu verlegen. Ein FIFA-Sprecher wies die Gerüchte zurück. Weder der Weltfußballverband noch das lokale Organisationskomitee hätten über eine mögliche Absage diskutiert. Man habe weiter vollstes Vertrauen in das Sicherheitskonzept des brasilianischen Gastgebers, so die FIFA.
Der Vorwurf wog schwer. Der Formel-1-Rennstall von Mercedes sollte sich einen unfairen Vorteil verschafft haben, weil er die neuen Reifen des Herstellers Pirelli exklusiv schon einmal Probe fahren durfte. Doch das Tribunal des Automobilweltverbandes FIA wollte sich dieser Sichtweise heute nicht anschließen und beließ es bei einer Verwarnung. Volker Hirt.
Mercedes-AMG verlässt das Tribunal als großer Sieger. Nicht nur, weil es nach Experteneinschätzung ein sehr mildes Urteil ist, sondern weil das Gericht beim Strafmaß der Empfehlung von Mercedes selbst gefolgt ist. Verzicht auf das Young Drivers Program. Nachwuchsfahrer drehen Runden mit einem aktuellen Auto. Diese Tests kosten eine Menge Geld und liefern weniger Erkenntnisse, als sie Mercedes beim umstrittenen Reifentest Mitte Mai in Barcelona gewinnen konnte. Und dieses Programm wurde auch noch von Reifenhersteller Pirelli komplett bezahlt. Mercedes hatte sich bei der Verteidigung stets darauf berufen, diese Tests nicht etwa ohne Erlaubnis durchgeführt zu haben. Vertreter des Formel-1-Teams konnten mit einem E-Mail-Verkehr nachweisen, dass höchste Funktionäre des Weltmotorsportverbandes grünes Licht gegeben hatten. In diesem Fall war das unter anderem Charlie Whiting, der technische Delegierte der FIA und Direktor eines jeden Formel-1-Rennens. Das Argument der FIA, Mercedes habe damit den falschen Weg eingeschlagen, weil nur der FIA-Weltrat einem solchen Test zustimmen könne, sah Mercedes nirgendwo niedergeschrieben. Das Tribunal erklärte in der Urteilsbegründung, dass der Test nicht durchgeführt worden sei, damit Mercedes einen unfairen Vorteil erlange. Weder Pirelli noch Mercedes hätten also mit schlechter Absicht gehandelt.
Nach der Saison ist vor der Saison. Kaum ist das letzte Spiel der Fußball-Bundesliga vorbei, da fiebern die Fans schon dem Beginn der nächsten Saison entgegen. Heute wurde der Spielplan vorgestellt. Tim Brockmeier berichtet.
Franz Beckenbauer würde sagen, we call it a Klassiker, denn mit einem Klassiker beginnt sie die neue Bundesliga-Saison.
Zum Auftakt der 51. Bundesliga-Saison empfängt der FC Bayern Borussia Mönchengladbach.
Per Hochglanzvideo präsentierte die deutsche Fußballliga DFL den Spielplan der kommenden Saison. Der Meister mit neuem Trainer Pep Guardiola zur Eröffnung gegen den einstigen Dauerrivalen Gladbach, während Borussia Dortmund am ersten Spieltag in Augsburg antreten muss. Außerdem sticht die Partie Schalke gegen den HSV zum Auftakt der neuen Saison heraus. Aus einem Spielplan, mit dessen Erstellung die DFL erhebliche Schwierigkeiten hatte, so Andreas Rettich, DFL-Geschäftsführer Spielbetrieb.
Wir haben wirklich, wir haben es richtig gesagt, es ist eine unglaubliche Schwierigkeit, das alles aufeinander abzustimmen, FIFA, UEFA, DFB, DFL.
So wird es unter anderem dazu kommen, dass der FC Bayern wegen seiner Teilnahme an der Club-WM in Marokko im Dezember, bei welcher der aktuelle Champions-League-Sieger traditionell teilnimmt, seine Partie des 17. Spieltages gegen den VfB Stuttgart erst Ende Januar bestreiten kann. Die neue Bundesliga-Saison beginnt am 9. August und endet am 10. Mai 2014.
Mit diesem Bericht von Tim Brockmeier geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.